Ist gut.
Danke vielmals, lieber Vater, dass du mächtig bist und gross bist. Danke, dass du einfach zu uns kannst reden heute Morgen. Danke, dass du der Steffen einfach mega segnen und brauchen. Red du durch ihn und bis ihm einfach nach und schenke ihm Vollmacht, die von dir kommt, die unsere Herzen kann berühren kann. Amen.
Amen. So, wir sind nicht gehört, ich bin da noch nicht so sicher, wie man das einstellt. So, alles gut, perfekt, tipptopp. Zuerst mal ein Merci an alle Eltern, die Teenies uns mitgegeben haben. Das ist nicht so selbstverständlich, dass ihr einfach sagt, ja, wir geben euch die eine Woche lang. Wir haben ein super Lager erlebt und ihr habt im Fall super Teenies. Das ist sehr cool gewesen, mit denen unterwegs zu sein. Es sind Teenies, die haben sehr viel Energie. Da haben wir extrem staunen dran. Die halten es aus in der Nacht bis um 12 Uhr, halb eins aufziehen. Aber das Spannende war, wir haben ihnen gesagt, es gibt keine Nachtruhe offiziell. Weil ihr müsst euch selber herausfinden, wenn ihr müde seid, wie viel Schlaf das ihr braucht. Und wir haben gesehen, wir können euch am Morgen nicht wecken, wir können niemanden aus dem Bett nehmen. Zu dem Zeitpunkt, wenn wir euch müssen holen, dann gibt es eine Nachtruhe. Die ist also bis auf einen Morgen, fast jeden Morgen geschafft, aufzustehen, pünktlich da zu sein. Die sind den ganzen Tag unterwegs in der Stadt. Da haben wir manchmal gestaunet, wie viel Energie das die haben. Ganz extrem. Ein anderes, was wir gestaunet haben, die Teenies, die haben irgendwo, wir haben sehr viele super gute Gespräche mit denen. Und ihr habt junge Leute, junge Teenies unter euch, die schauen die Welt an und die nehmen die Welt ernst. Die geben sich nicht einfach ab mit gewissen Umständen und sagen, es ist jetzt halt einfach so, auf fertig, Punkt, die wollen etwas verändern, die wollen Gas geben. Und das war im Fall super zu sehen. Kalender verteilen, das klingt so ein bisschen einfach, es braucht aber relativ viel Überwindung. Wir haben das Jahr, der grösste Teil war schon mal in Italien. Wir haben zwei dabei, die noch nie waren. Und es braucht viel Überwindung, zu diesen Leuten zu gehen und sagen, jetzt kann ich es selber nicht mehr sagen, Woche in Italien gesehen und ein Piccolo Regal verleihen, ihr müsst das zuerst mal irgendwie ein bisschen lernen. Und dann gibt es Leute, die haben wir auch erlebt, die uns vorgejagt haben. Eine Gruppe ist mehr oder weniger fast angepackt worden von einem, der gesehen hat, dass da um den Glauben geht. Die haben fortgejagt und gesagt, wei, geht fort, wir haben nichts zu tun mit dem. Wir haben Leute getroffen, die haben gesagt haben, Christen, die sollten am besten alle erschießen und das Loch ablassen. Also es ist nicht nur easy. Auch in Italien, wir haben zum Glück die meisten nicht viel verstanden, aber wir haben gemerkt, irgendetwas ist nicht gut. So ein bisschen. Das war das Ende, was wir erlebt haben auf der Straße. Wir geben auch noch ganz viel zu erzählen. Vielleicht die Eltern werden da noch ein bisschen hören von ihren Teenies. Wir waren aber nicht nur auf der Straße unterwegs, wir waren ja in der Bibel zusammen unterwegs. Und das haben wir auch tun, zusammen mit dem Paulus. Wir wollten den Römerbrief zusammen durchnehmen. Und wir haben das probiert, ihnen so auf eine spezielle Art und Weise mitzugeben. Das Layout von dem sieht aus an WhatsApp, oder? Und unser Ziel war, für diese Teenies also einen Status mitzubringen. Ganz am Anfang, wenn er den Römerbrief aufschlägt, dann tut der Paulus fängt eigentlich an, wo er tut sich wie vorstellt. Er sagt, wer das er ist und er sagt, was das ihn ausmacht. Das Graue da, man kann es nicht so gut lesen, müsst ihr auch nicht, es geht nicht um das. Wir haben probiert zu schauen, was macht denn der Paulus aus? Und unser Ziel im Change Camp war, zusammen mit diesen Teenies so einen eigenen Status zu erarbeiten. Dass sie am Schluss des Change Camp können sagen, ja, das macht mich aus, auf das, an das glaube ich, das habe ich mit Gott erlebt. Darum so ein bisschen wie so das Layout, genau. Wir haben probiert, während dem Change Camp durch einen ganz frömmen Brief durchzugehen. Wir haben das natürlich nicht Vers für Vers machen. Da steht so viel drin. Da können wir auch ein Jahr lang dran studieren und wären nicht fertig. Und ich habe mir überlegt, wie mache ich das heute Morgen, um euch einen Einblick zu geben. Und ich habe diese zwei Verse rausgesucht. Römer Kapitel 1, Vers 17 und 16. Mir denkt, das ist eine gute Zusammenfassung vom Römerbrief. Und wir wollen zusammen heute Morgen nur diese zwei Versen anschauen. Es klingt einfach, es ist aber mega viel drin. Steht dort aus der Elberfelder Übersetzung. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Das letzte ein Zitat aus dem Prophet Habakkuk, das der Paulus da drin nimmt. Wir probieren, das so ein bisschen Abschnitt für Abschnitt anzuschauen. Das erste ist, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Die Teenies haben viel Überwindung gebraucht. Und gerade die, die das erste Mal dabei waren, die mussten sagen, ja, ich muss da rausstehen zu diesen Leuten. Und das, die haben ja gewusst, was in diesen Kalendern steht. Und die haben gewusst, hinten drauf ist eine Etikette von einer Gemeinde. Und die haben, wir müssen für sich selber eine Entscheidung treffen. Will ich denen den Kalender weitergeben? Will ich irgendwie unter die, zu diesen Christen gezählt werden oder will ich das nicht? Und wenn sie sich hätten gesagt, irgendwie, das ist mir alles ein bisschen zu viel, und ich mache da nicht, ich tue lieber irgendwie etwas im Versteckten machen. Ich weiss nicht, ob wir in dieser Woche unsere ganzen 4000 Kalender verteilt hätten, vermutlich nicht. Also es hat die Überwindung gebraucht und wir haben dann überlegt, ja, da ist das Wörtchen drin, ich schäme mich nicht für das Evangelium. Wir haben überlegt, ja, schämen, warum, wieso müssen wir uns überhaupt schämen? Ein erster Punkt. Als wir zusammen angeschaut haben, haben wir gemerkt, das steht im Römer Kapitel 1, Vers 18 bis 32. Wer das schon mal gelesen hat, dort innen wird eigentlich das Wesen von dieser Welt beschrieben. Es wird beschrieben, was die Welt für Maßstäbe hat, auf was sie baut, wie das der Umgang in dieser Welt ist. Und grundsätzlich, sagt der Paulus, der grundsätzlich ein grosser Teil der Welt, die würden zwar eigentlich Gott erkennen, die würden eigentlich erkennen, dass es einen Gott gibt, aber sie wollen nicht an ihn glauben. Wir hatten vor ein paar Wochen einen Vortrag über Religion und Wissenschaft. Und es war spannend, er hat dort auch erzählt, viele Wissenschaftler, wenn sie die Natur anschauen, ein Beispiel von einer Sonnenblume, die dann da waren, wie die Kerne angeordnet sind. Viele Naturwissenschaftler, die müssten eigentlich zugeben, da gibt es einen Gott. Da ist irgendetwas, das das Ganze konstruiert hat, das das gemacht hat, das kann nicht Zufall sein. Und der Paulus sagt das Gleiche, Gott wird eigentlich in der Schöpfung. Also wenn man nie etwas von Gott gehört hat, nie ihm etwas erzählt hat, zumindest in der Schöpfung würde man Gott eigentlich erkennen. Wenn man das anschaut, wenn man das studieren würde, würde man erkennen, da muss es irgendwo Gott geben. Das Problem ist, dass viele Leute in der Welt, die wollen das wie nicht wahrhaben. Die wollen sagen, ja, pff, ist mir eigentlich gleich. Oh, weißt du, Gott gibt, ich will gar nicht an den glauben. Und im Vers 29 bis so zum Vers 32, da tut der Paulus eine Liste aufzählen, was Charaktereigenschaften sind von dieser Welt. Da schreibt er zum Beispiel, die Welt ist erfüllt mit aller Ungerechtigkeit. Sie ist voll Bosheit, voll Habsucht, voll Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Stück. Da geht Tücke, also nicht Tücke, Tücke. Da geht, es ist eine riesige Liste, die er da erfüllt hat. Das ist das, was eigentlich die Welt prägt. Von dem ist die Welt erfüllt und das ist das, was wir merken in unserem Alltag, wir merken irgendwo bei vielem, wo wir damit konfrontiert werden, irgendwo kommen wir ein bisschen an eine Grenze, wo wir sagen, ja, irgendwie ist doch das nicht genau das, was wir von der Bibel kennen. Wir stoßen viel an mit dem. Und im Gegensatz zu dieser Liste, die er da ganz am Anfang vom Römerbrief bringt, bringt er ziemlich gegen das Ende vom Römerbrief, bringt der Paulus wieder eine Liste und er sagt, was denn eigentlich der Charakter von uns Christen sein soll. Und wenn man das vergleicht, wenn jemand die Bibel aufgeschlagen hat, das ist Kapitel 12 am Vers 9, wenn man da kann man so wie Blätter umrügeln und dann beide Listen kann man direkt nebeneinander und ihr könnt das wirklich fast vergleichen. Oder? Der Paulus fährt an, die Welt hier ist erfüllt voller Ungerechtigkeit. Und er sagt, aber dir Christen, die Liebe sei ungeheuchelt. Das soll das Charaktereigenschaft sein von uns Christen. Er sagt weiter, die Welt ist voll Bosheit. Und er sagt nachher in der Liste, ja, verabscheue das Böse. Dort gegen das Böse kämpfen. Er fährt weiter und sagt, schlecht, die Welt ist voll Schlechtigkeit. Und er sagt, haltet fest am Guten. Wenn man die zwei Listen vergleicht, dann muss man sagen, das ist ein riesen Spannungsfeld. Oder? Auf der einen Seite geht uns der Paulus eine riesen Liste und sagt, das sollt ihr machen als Christen. Und sagt, das macht aber die Welt. Und wir haben gemerkt im Change Camp, wir haben sehr, sehr viel Grund auf eine Art, uns zu schämen in der Welt. Wo wir einfach grundsätzlich mal kommen als Christen und sagen, gut, da ist eine Liste, wir sollen das alles machen, was der Paulus da sagt. Wir probieren die abzuhäkeln, wir wollen Liebe haben gegen unseren Nächsten, wir wollen Liebe weiterbringen, wir wollen zum Beispiel, sagt er da weiter noch, wir wollen am Guten festhalten, wo wir echt mit dem in die Welt rausgehen, dann merken wir, ja, da stoßen wir immer wieder an. Weil die Welt lehrt uns ganz etwas anderes. Paulus sagt hier aber, ich schäme mich nicht für das Evangelium. Und wir haben auch uns überlegt, ja, es muss irgendeinen Punkt geben, dass wir sagen können, gut, das ist zwar so, wir sind völlig gegen die Welt, aber irgendwie schämen wir uns gleich nicht. Was ist denn da dahinter? Wieso kann er das sagen, dass er sich nicht schämt? Der erste Punkt, den wir zusammen ein bisschen angeschaut haben, ist im Römer Kapitel 2, Vers 12 und 13. Da geht es darum, dass Gott letztendlich mal die Welt wird richten. Es geht darum, dass Gott wird gerecht sprechen über die Welt, über jeden einzelnen Menschen, der gelebt hat. Und er wird das aber uns machen. Uns, wir die, die glauben. Und er wird uns, wir die, die glauben, als gerecht sprechen. Dort. Er wird sagen, ihr, weil ihr glaubt, seid ihr gerecht. Und wir haben gemerkt, das zu erkennen, dass wir zwar in einer Welt leben, die ungerecht ist, dass wir selber eigentlich im Anfang unseres Lebens ungerecht sind, dass wir aber von Gott werden gerecht gesprochen werden, weil wir an ihn glauben. Das ist so ein erster Punkt, den wir zusammen angeschaut haben. Das kann uns Kraft geben. Und ein erster kleiner Punkt, wo wir sagen, gut, letztendlich später mal werden wir für Gott belohnt werden für das. Ein weiterer Punkt steht im Römer 8, Vers 11. Ich muss schnell vorne suchen. Römer 8, Vers 11 ist sehr ein starker Vers. Da steht, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus auf den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Wir haben zusammen angefangen zu überlegen, was ist das, um was geht es da? Wir sind ziemlich schnell darauf gekommen, dass es um einen Heiligen Geist geht, der in uns lebt. Aber die Kraft, die der Heilige Geist hat, das haben wir wie probiert zu begreifen. Wir haben es teilweise können, wir haben es nicht ganz können begreifen. Weil ihr müsst euch vorstellen, wir haben es noch, wir müssen erklären, Jesus war 3 Tage lang tot gewesen. Er war voll Mensch gewesen. Rein medizinisch gesehen, wenn jemand eine Medizin schafft, das ist nicht möglich. Man kann nicht einen Menschen nach 3 Tagen tot wiederbeleben, das geht schlichtweg nicht. Das hört schon viel, viel, viel früher auf. Also schon nach einer Stunde ist Feierabend, oder? Das geht wie nicht. Und jemand, der so lange tot ist, wieder zum Leben zu erwecken, als ein völlig normaler Mensch, das braucht ein übernatürliches Wunder. Und Paulus sagt, genau die gleiche Kraft, die Jesus braucht hat für das Wunder, an seinem Sohn zu vollbringen, genau diese Kraft lebt in uns selber. Und man hat hey, wenn wir so eine Kraft in uns haben, ja, was ist denn da eigentlich alles möglich? Nicht durch unsere Kraft, wir sind irgendwo sehr schnell limitiert, aber die Kraft von Jesus, durch die können wir sehr, sehr viel tun. Mit dieser Kraft können wir schon in die Welt rausgehen und der Welt von Gott erzählen. Mit dieser Kraft können wir kommen später noch darauf, die Liste probieren zu erfüllen, die ich vorhin anfangs ein bisschen angetönt habe. Ein weiterer Punkt, wo wir ein bisschen zu catchen dran steht im Römer 8, 28. Dort heisst es, alle die, die Gott lieben, alle die, die Gott im Herzen haben, denen werden alle Dinge zum Besten dienen. Und an diesem Punkt haben wir ein bisschen gecatcht. Das steht hier so einfach in der Bibel. Und wir haben gemerkt, wir erleben aber sehr, sehr viele Sachen, wo wir nicht das Gefühl haben, dass das uns zum Besten dient. Aber nicht im ersten Moment. Ich fand, ja, aber da gibt es doch so vieles. Wie sollte das mir zum Besten dienen? Das kann ja gar nicht sein. Wir erleben so viel Ungerechtigkeit und wir haben aber gleich auch gemerkt, dass wir, wenn wir ein bisschen zurückgeschaut haben, dass wir gleich Sachen erlebt haben, wo wir im ersten Moment gemerkt haben, ja, das ist ungerecht, das kann uns nicht zum Besten dienen. Und hinterher haben wir gemerkt, mal, Gott hat etwas Wunderbares daraus gemacht. Und ich glaube, es ist etwas, wo wir wirklich darauf hoffen dürfen, auf die 3 Punkte. Ich kann euch nicht alle mehr, es gibt noch viel, viel mehr Punkte im Römerbrief, wo Gott uns Zusagen macht, dass er sagt, wenn ihr für mich kämpft, dann wird es euch Kraft geben. Zu dieser Kraft kommen wir gleich im nächsten Abschnitt. Es ist das Evangelium, wie wir es erzählen, das ist Gottes Kraft zum Heil an jedem, der glaubt. Wir haben wieder anfangen, ja, wieso brauchen wir das überhaupt? Wieso brauchen wir überhaupt das Heil? Oder? Ist das so ein Bonus, wo wir irgendwie, es geht uns etwas besser, es geht uns sonst zwar auch schon gut, aber wenn wir das haben, geht es uns noch etwas besser. Oder brauchen wir das überhaupt? Er sagt, wie hier auf einer Art der Paulus im Römerbrief betont, zuerst sagt, ja, ihr braucht das Heil. Wenn ihr das Heil nämlich nicht habt, dann werdet ihr gerichtet werden aufgrund von dem, was ihr gemacht habt in eurem Leben, aufgrund von euren Werk. Und er sagt ganz klar, dass kein einziges Werk reicht, um gerecht gesprochen zu werden. Er sagt, ihr braucht die Erlösung durch Jesus Christus und nur durch die Erlösung werdet ihr gerecht. Und er sagt es im Beispiel durch Adam. Wir kennen alle die Geschichte von Adam und Eva. Wir wissen, dass wir durch ihn in die Stellung von Sünder versetzt worden sind. Dort hat es irgendwo eine Trennung gegeben, durch einen Sündenfall, der passiert ist. Irgendwo dort war eine Trennung. Und von diesem Punkt an, sagt der Paulus, bis zum heutigen Tag, wäre jeder, der geboren wird, in die Stellung des Sünder geboren. Und er kann machen, was er will. Er bleibt da drinnen. Er kommt nicht einfach so. Von sich raus kommt er sowieso nicht raus. Und er braucht es, dass Gott kommt, dass Gott eingreift. Wo er sagt, letztendlich, der Lohn von dieser Sünde, das ist der Tod. Letztendlich, wenn wir nichts machen, wenn wir einfach so leben, dann werden wir in den Tod laufen. Wenn wir sagen, gut, ich sehe das geht richtig Tod, ich probiere dagegen anzukämpfen und wir kämpfen und kämpfen und kämpfen und wir probieren, die Liste zu erfüllen. Oder? Wir haben dann zusammen angeschaut. Und Römer 12, Vers 9, da heisst, die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten, in der Bruderliebe seid herzlich. Es geht noch viel, viel weiter. Und wenn wir jetzt eine Liste nehmen und sagen, gut, wir fangen jetzt oben anfangen, abhäkeln. Wir fangen an mit, die Liebe sei ungeheuchelt. Und wir probieren das und machen und tun. Und irgendwann mal schaffen wir es einigermaßen, häkeln es ab und gehen zum Nächsten. Wenn wir so vorgehen, probieren wie so einen Katalog, abzuhäkeln, dass wir gerecht werden, haben wir null Chance. Es reicht uns einfach schlichtweg nicht. Wir brauchen es, dass Gott uns errettet. Weil der Paulus sagt, ihr seid nicht einfach in Stellung von Sünden, von diesen Sündern, sondern sagt auch, ihr könnt dort selber aus eigener Kraft gar nicht rauskommen. Gleichzeitig sagt er aber auch, jeder, der das irgendwo kapiert, jeder, der merkt, dass er Gott braucht, und jeder, der mit dem zu Gott kommt, er sagt, jeder, der seinen Namen anruft, der wird gerettet werden. Das ist etwas, was Gott verspricht. Wir lesen es in Römer 10, der Vers 13. Der nächste Teil, haben wir gesagt, ja, das ist auch so ein schwieriger Vers, wo wir ein bisschen darüber diskutiert, dem Juden zuerst, als auch dem Griechen, ja, was meint das genau? Was ist da mit den Juden? Was haben die da wieder für einen Zusammenhang? Wie geht es mit dem Volk Israel? Und im Römerbrief, ich bleibe ein bisschen dort drin, ich will nicht zu fest raus abschwenken, oder Paulus gibt da sehr, sehr viele Informationen. Sie haben nach Römer 4, 13, da erzählt er die Geschichte vom Abraham. Und er erzählt dort, wie dass der Abraham von Gott auf der einen Seite berufen worden ist, auf der anderen Seite aber auch, was er hat müssen dazu tun. Also es ist dort das Zusammenspiel. Auf der einen Seite kommt Gott zum Abraham und beruft ihn. Er sagt dem Abraham, aus deinen Nachkommen werde ich ein Volk auserwählen. Auf der anderen Seite ist die Verheißung, die er gibt für seinen Sohn. Er muss wieder an glauben. Ich muss schnell vorlesen, Kapitel 4, Vers 13, dort sagt er, denn nicht durchs Gesetz wurde Abraham oder seiner Nachkommenschaft die Verheißung zuteil, dass er der Welt Erbe sein sollte, sondern durch Glaubensgerechtigkeit. Das klingt ein bisschen speziell. Was Gott am Abraham zur Gerechtigkeit rechnet, ist das, dass er daran geglaubt hat, dass Sarah einen Sohn wird gebären. Obschon das eigentlich nicht möglich ist, weil zu diesem Zeitpunkt war der Abraham selber etwa 100-jährig, seine Frau etwas jünger, aber auch schon längstens nicht mehr fähig, eigentlich ein Kind auf die Welt zu stellen. Und etwas weiter unten, im Römerbrief, sagt Paulus, wie genau das hat Gott dem Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet, dass er eigentlich an etwas Unmögliches für ihn geglaubt hat. Es heisst dort, dass er hat daran geglaubt, dass das, was Gott ihm verheißen hat, dass er das auch tun kann. Im Römer 9, 3 bis 5, dort lesen wir dann die Geschichte, dass aus dem Sohn heraus, aus dieser Nachkommenschaft von Abraham schlussendlich das Volk Israel geworden ist und dass Gott auch das Volk berufen hat, dass Gott einen Weg gegangen ist mit diesem Volk. Steht Römer 9, 3 bis 5. Denn ich selbst habe gewünscht, also der Paulus redet noch von sich, er redet etwas von seinen er selber stammt ja aus dem Volk ab und er ist ein bisschen verzweifelt darüber, dass das Volk den Weg verlassen hat. Darum sagt er, ich selbst habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus, weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind. Und er sagt, wie das Bedrückten, oder, dass die abgewichen sind vom Weg, vom Weg mit Gott. Darum ist er da so ein bisschen traurig darüber. Und er sagt, denn die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen, denn die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach Christus ist, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Wir haben das ein bisschen angeschaut, wir haben die Geschichte vom Volk Israel angeschaut und gesagt, ursprünglich, früher, hat Gott grundsätzlich mal das Volk Israel berufen. Er hat ihnen ein Bündnis gegeben, hat ihnen ein Gesetz gegeben und das, was rundum passiert ist, von dem lesen wir eigentlich nichts, es sei denn, es ist im Zusammenhang mit dem Volk Israel. Gott ist gekommen und gesagt, so, an diesem Volk zeige ich meine Grösse zeigen. Und alle Leute rundum, keine Ahnung, da haben ja noch mehr Leute gelebt. Und der Paulus sagt von sich selber, ist der Apostel von den Heiden. Der Paulus war schon der Erste, der nach der Auferstehung von Jesus rausgegangen ist und gesagt hat, hey, das Heil, das eigentlich nur für die Juden bestimmt war, das ist nicht eigentlich nur für die Juden, sondern ist für die ganze Welt. Wir hatten eine sehr spannende Diskussion an einem Abend. Ja, was ist denn mit denen, die gelebt haben, die nicht Juden waren? Die haben einfach alle Pech gehabt, sind jetzt die alle halt der Hölle. Ich erkläre euch das nicht, die Diskussion ist etwa anderthalb Stunden gegangen, wenn nicht so viel Zeit. Sehr spannend, der mal ein darüber nachzudenken, wie das genau ist. Wenn es eure Jugendlichen noch wissen, Fragen zu stellen, sonst findet ihr sicher jemanden, ihr könnt auf unsere Pastoren zu, wenn sie von der Ferien zurück sind, die erklären euch das sicher gerne, was denn mit diesen Leuten los ist. Wir haben gesehen, Gott hat das Volk berufen, er ist einen Weg gegangen und wir haben gesehen, dass wir letztendlich auch ein Teil sein in dem Innen. Dass letztendlich werden wir, die Glaubenden, Anteil haben an all diesen Verheißungen, die am Volk Israel zuteil sind worden. Wir lesen das im Römer Kapitel 11, Vers 25 und 26. Paulus sagt dort, ihm ist ein Geheimnis offenbart worden, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Retter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Und er hat gesagt, Israel hätte das müssen erleben, die Verstockung, bis die Vollzahl der Nationen drin reingekommen sind. Ein bisschen vorher, vor diesen Phasen, da vergleicht er Israel mit einem Ölbaum. Er sagt, dass von diesem Ölbaum sind Äste abgebrochen worden und gleichzeitig aber neue Äste eingepfropft. Für Landwirtschaft kennt man das ein bisschen, wenn man einen Baum zweien, oder? Das ist möglich. Man kann einen Apfelbaum mit drei Sorten Äpfel haben, das ist möglich. Und er tut das eigentlich so vergleichen, er sagt, wie wir Christen sind wie der drin eingepflanzt worden. Gott hat wie das Hey nicht nur auf sein Volk beschränkt, er hat es allen gegeben. Darum sagt hier der Vers, zuerst ist das Heil, das Evangelium, nur für die Juden gewesen, aber auch für die Griechen. Die Griechen ist nicht einfach die griechischen Leute gemeint, sondern die Griechen ist gemeint für die ganze andere Welt, die nicht jüdisch war. In diesem Teil. Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Das ist ein sehr schwieriger Punkt. Ich weiß nicht, ob ich selber den noch ganz begriffen habe. Wir haben ihn selber nicht ganz können lösen. Wir haben ansatzweise probiert. Ja, aber was meint er da damit? Der erste Punkt, nicht durch Gesetzeswerk werden wir gerecht. Ich habe das schon ein bisschen gesagt. Römer 3,20 sagt es ganz klar. Wir können machen, was wir wollen. Wir werden nicht gerecht. Das wird uns nicht zur Gerechtigkeit gerechnet werden. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. Und dann sagt er aber spannend, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Wir haben zusammen diskutiert, der Paulus macht das übrigens auch, er diskutiert sehr viel über das Gesetz, er sagt, ja, wieso gibt es überhaupt das Gesetz, das braucht es ja gar nicht, weil es uns ja gleich nichts bringt und eins hin und her. Und wir haben gemerkt, ja mal, das Gesetz braucht es. Weil letztendlich haben wir ganz am Anfang von der Predigt gehört, wie Gott richten und nach was soll Gott richten, wenn es kein Gesetz gibt. Er wäre relativ ein unfairer Gott, wenn er nie etwas würde sagen, was seine Maßstäbe sind. Am Schluss würde er uns richten und sagen, so, nachdem werden wir gerichtet und wir sagen, oh, sorry, hätte schon früher können sagen. Er wäre relativ unfair, wenn er so würde. Er sagt, nein, ich gebe euch das Gesetz, ihr wisst das Gesetz. Und nachdem werde ich euch letztendlich mal beurteilen. Das Problem ist aber, dass das Gesetz so gross ist, dass so viel drin ist, wir können das nicht erfüllen. Was wir aber können, ist daraus erkennen, okay, eigentlich wäre es der Maßstab, den ich erfüllen sollte. Und wenn wir mit dem zu Gott kommen und sagen, Gott, ich weiss, ich sollte, aber ich kann hier und hier und hier nicht und ich brauche dich. Ich brauche dich, dass du mir hilfst, dort weiterzugehen. Ich weiss, es wäre der Maßstab, aber ich kann es nicht. Und das ist das, was die Bibel sagt, ja, das ist die Erkenntnis von Sünde. Das Gesetz sollte uns eigentlich aufzeigen, wo eigentlich unsere Position ist. Dass unsere Position weg von Gott, sind wir verloren. Weil das Gesetz ist so gross. Kommen wir nochmal mit dem Beispiel von Abraham. Er erklärt es der nochmal. Der Paulus wiederholt sich der noch einmal. Beim Abraham sagt wieder nochmal, schaut, wie der Abraham ist er gerecht worden, nachdem er beschnitten ist worden. Das ist eigentlich wie die Beschneidung. Also der Eintritt ins Volk Israel, hat das ihm zur Gerechtigkeit geholfen oder nicht? Er sagt, nein. Abraham ist vorher gerecht gesprochen worden. Die Beschneidung war wie nur ein Zeichen. Und das ganze Gesetz ist wie Bestätigung auf eine Art für den Glauben. Er sagt aber, dass es auch nichts bringt, wenn wir das einfach äußerlich machen. Er sagt, wie es bringt nichts, wenn wir jeden Sonntag zum Beispiel in die Gemeinde gehen und uns äußerlich so als gut auf eine Art darstellen, wenn wir aber innerlich ganz an einem anderen Ort sind. Das Kapitel 8 ist ein Kapitel für sich. Es ist ein sehr schwieriges Kapitel. Der Paulus baut dort ein riesen Spannungsfeld auf. Ein Spannungsfeld zwischen einer Seite einem Gott, der beruft. Er sagt dass er ganz klar, dass Gott Leute beruft im Prinzip, dass er ist, der Leute wie aus der Welt rausnimmt, dass die auf eine Art wie nichts dazu tun können. Auf der anderen Seite sagt er aber ganz klar, dass es gleich ein Zutun vom Menschen gibt. Also es ist so ein Zusammenspiel. Wir haben viel über das diskutiert im Italienlager. Der Paulus selber letztendlich kann die Frage nicht beantworten. Ist jetzt Gott der, der beruft? Kann der Mensch gar nichts dazu tun? Dann können wir sagen, ja, wir können auf dem Stuhl warten, weil Gott uns beruft. Dann haben wir Schwein gehabt, sind wir im Himmel. Wenn er es nicht tut, haben wir Pech gehabt, wir können ja nichts machen. Oder ist es der Mensch, der muss ein gerechtes Leben leben? Und durch das, dass wir gerecht werden, beruft uns der Gott. Die Bibel bringt beides. Sie sagt, Gott beruft. Sie sagt aber auch, dass Gott ein gerechtes Leben, dass wir Menschen ein gerechtes Leben sollen leben. Sie sagt, dass der Abraham das gemacht hat. Dass darum Gott ihn für gerecht befunden hat. Das ist ein Spannungsfeld, das wir nicht nur im Römerbrief sehen, sondern auch auf vielen anderen Orten der Bibel. Wir können es nicht ganz sicher lösen, wie es genau ist. Fakt ist, dass wenn wir die Liebe von Gott erfahren haben, dass uns dann nichts mehr von dieser Liebe wegreissen kann. Wenn wir erfahren haben, dass wir mit Gott unterwegs sein dürfen, wenn der Macht noch Gewalt, wenn der Lebendiges noch Tod, kann uns trennen von der Liebe von Gott. Römer 8, 38 und 39 stehen die Verse. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Das ist eine riesige Verheißung, die uns die Bibel da gibt. Wenn er wie gesagt, ja, es ist ein bisschen blöd. Gibt es jetzt einen Punkt, wo wir wie können wissen können, ja, wir stehen in dieser Liebe? Gibt es das? Gibt es eins oder eines, wo wir wie können sagen, ja, wenn wir das machen, dann stehen wir ganz sicher drin? Oder ist das immer so ein Spannungsfeld? Sind wir immer hin und her gerissen zwischen, ja, vielleicht tut er das, vielleicht tut er das nicht? Wir sind zurück auf die Punkte am Anfang, wo wir gesagt haben, ja, wenn jemand Gott von Herzen sucht, dann wird er ihn finden. Das hat uns Gott versprochen. Und wir sind überzeugt, dass wenn wir den Schritt tun, wenn wir die Erkenntnis haben, dass wir eigentlich in dieser Stelle von diesen Sündern sind, dass wir Gott brauchen, wenn wir mit dieser Erkenntnis zu Gott kommen und Gott uns herlegen, dann wird er uns berufen, dann wird er uns in die Liebe hineinstellen, die uns nichts mehr daraus reissen. Man ist schlussendlich überlegt, ja, was ist so ein Konsequenz aus dem Ganzen? Der Paulus hat das auch wie gesagt, es ist sehr vieles im Römerbrief ist Lehrteil, wo er ganz viel vom Glauben weitergibt. Und im Kapitel 12 macht er wie einen Wechsel. Er wechselt dort und sagt, ja, wenn ihr das gecheckt habt, wenn ihr verstanden habt, in welcher Position seid, wenn ihr verstanden habt, dass Gott allein euch als gerecht kann empfinden kann, dann lebt das Leben nach Gott. Ich lese es jetzt aus der Elbefelder. Die Elbefelder übersetzt sehr kompliziert. Ich glaube, das ist NGU, gell, die wir vom Stuhl haben. Wo da ist. Hä? Wo ist das? Wo ist mir schnell das da hier geht? Ich lese es lieber aus der neuen Genfer Übersetzung. Die übersetzt es ein bisschen einfacher. Merci vielmals, Dave. Jetzt bist du im Jahr, jetzt hätte ich fast Johannes gelesen. Zwölf hat gestummen. Neue Genfer Übersetzung, übersetzt ein einfach, sagt, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie gross Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Für Paulus ist es völlig logisch. Er sagt, wir haben unseren Jugendlichen gesagt, bevor wir das vorher nicht gecheckt haben, was vorher geschrieben ist im Römerbrief, müssen wir echt gar nicht dorthin kommen. Er sagt, wenn ihr das wirklich begriffen habt, dann ist das wie die logische Konsequenz, dass euer Leben verändert wird, dass ihr dem Gott weit Gottesdienst darbringen. Und wir lesen nachher ja nach ganz am Anfang die zwei Aufleistungen zeigt, was die Welt charakterisiert und was Christen sollte charakterisieren im Kapitel 12. Und wir haben ein Problem, das habe ich schon einmal am Anfang gesagt, wenn wir probieren, das als einen Maßstab zu nehmen, damit wir gerecht werden können, wenn wir das probieren abzufertigen, als eine Liste. Aber wenn wir wie sehen, gut, das wäre eigentlich Gottes Maßstab, wir brauchen ihn und das mit ihm probieren, vorwärts zu gehen. Der ganze Rest vom Römerbrief erklärt der Paulus, wie man als Christ leben sollte. Wenn man das studiert, dann merkt man, das funktioniert nicht, wenn wir nur uns als Mensch sehen. Wenn wir nicht Gott reinnehmen, dann gehen wir in das Gesetzliche rein. Dann werden wir so gesetzlich, wie das, was er am Anfang sagt, das ist eigentlich schlecht, dann probieren wir irgendwelches Zeug zu erfüllen aus uns selber raus und das können wir gar nicht. Und darum lebe in Abhängigkeit von Gott. Wenn ihr mal Zeit habt, ich tue euch das nicht alles vorlesen, es wird viel zu lang gehen, der Römer vom Kapitel 12 bis Kapitel 15. Er sagt euch, ja, so sollt ihr leben als Christen. Es geht aber nur mit Gott. Das ist noch ein schwierig, das so ein bisschen Einblick zu sein. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen anfangen zu spüren, um was dass es geht in diesem Römerbrief. Es hat nicht so eine Auslegung gewesen, aber ein ganz Römerbrief, da wäre die Zeit viel, viel zu kurz. Ich hoffe, ihr seid irgendwo ein bisschen gewungen geworden, um auch selber mal dort drinnen zu lesen, um drinnen zu forschen. Genau, ich möchte zum Schluss noch beten. Vater, ich möchte dir vielmal Merci sagen für dein Wort, für die Bibel. Ich möchte dir vielmal Merci sagen für das Lager, das wir durchführen durften. Ich möchte dir Danke sagen für all die Erlebnisse, die wir durften machen auf der Straße, für all die Erlebnisse, die wir durften machen mit dir. Und Herr, ich möchte wirklich bitten, dass du unsere Herzen veränderst. Herr, wir haben in Italien ein Lied gesungen, «Dio crei me» und «Nove quoro». Es schenkt uns ein neues Herz, Herr. Und ich bitte dich, dass du unser Herz so veränderst, dass wir erkennen, was dein Wirken in unserem Leben bis jetzt da hat. Dass wir erkennen, wie du in unserem Leben schon gewirkt hast und dass wir mit dir vorwärts gehen dürfen. Danke vielmals, bist du da. Danke vielmals, bist du ein Gott, der uns will berufen, der will, dass wir Gemeinschaft haben mit ihm. Und darum bitte ich dich, dass du immer wieder neu wirklich Leute berufst. Auch gerade in Italien, mit all diesen Kalendern und verteilt, hey, du Leute berufen durch die Kalender, du Leute auf dich aufmerksam machen, dass sie einfach Fragen stellen, dass sie auf die Leute von diesen Gemeinden dürfen zugehen dürfen. Danke vielmals, dürfen wir in dieser Beziehung zu dir stehen und dürfen wissen, dass uns da nichts daraus herausreissen kann, weil du ein grosser, mächtiger Gott bist. Amen.
Ich kann noch einen Moment ein bisschen nachdenken über das, was der Steffen gesagt hat. Und dann singen wir das Lied «O Dio crea me». Dio crea in me un cuore puro e infondi dentro di me uno spirito nuovo. Oh Dio crea in me un cuore puro e infondi dentro di me uno spirito nuovo. Ricettarmi dalla tua presenza, fammi restare con te in comunione, rendimi la gioia della tua salvezza e infondi dentro di me uno spirito nuovo. Oh Dio, crea in me un cuore puro e infondi dentro di me uno spirito nuovo. Oh Dio, crea in me un cuore puro e infondi dentro di me uno spirito nuovo. Tua presenza, fammi restare con te in comunione, rendimi la gioia della tua salvezza, infondi dentro di me uno spirito nuovo, non ricettarmi dalla tua presenza, fammi restare con te in comunione, rendimi la gioia della tua salvezza e infondi dentro di me uno spirito nuovo, e infondi dentro di me uno spirito nuovo. Das Lied singen «Above all», du bist über allem, «Above all kings», über allen Königen, über allen Thronen regierst du. Und nach diesem Lied wäre es eine Möglichkeit für dass dir junge Leute erzählen dürfen vom Italienlager, aber auch ihr alle dürfen erzählen, was Gott da hat im Leben. Und ja, einfach kannst du nicht erzählen. Above all powers, above all kings, above all nature and all. And all the ways of man.
above all wisdom, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. Above all wisdom.